Frohes neues Jahr an alle Hörer und willkommen zu Nintendo Norton 23, die erste Folge im neuen Jahr 2018. Mein Name ist Thomas. In Folge 22 blickten Sam und ich auf 2017 zurück und danach hatten wir Weihnachten und wer mein Instagram-Profil geschaut hat, der wird wissen, was ich denn an Weihnachten bezüglich Nintendo bekommen habe. Zum einen Xenoblade Chronicles 2 der Limited Edition, Xenoblade Chronicles 2 der Pro Controller. Dann habe ich ein wunderbares Buch bekommen, und zwar die Unofficial NES Famicom A Visual Compendium, also das inoffizielle Compendium zum NES Famicom. Wunderbares Buch in so einem Schuber, wo man dann sehr viel von diesem 8-Bit-Art-Gedöns sieht, aber auch gute, viele informative Texte. Von daher wunderbares Weihnachtsgeschenk. Und des Weiteren bekam ich noch die Elder Scrolls 5 Skyrim für die Switch und Doom für die Switch. Von daher war dann das ja für mich in diesem Jahr irgendwie gefühlt Happy Switchmas. Von daher sehr schön, hat mich sehr gefreut, sehr viel Nintendo und das ist bei mir meistens gut. Ich weiß, wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen die Spiel des Jahres Folge angeteasert, doch irgendwie haben wir zwischen den Tagen keine Zeit gefunden, da etwas aufzunehmen. Tut mir leid, das ist halt manchmal so. In dieser Folge werde ich dann aber mal was anderes machen, und zwar heißt die Folge, wer das schon gesehen hat, 2017 durchgespielt. Und das ist diesmal kein Jahresrückblick in dem Sinne, sondern ich habe einfach in diesem Jahr 40 Spiele durchgespielt auf allen Plattformen. Und ich werde einfach jetzt mal kundtun, welche das waren und dann zu jedem Spiel auch etwas sagen. Also quasi mein persönlicher Durchgespielt-Rückblick. Und das ist auch mal interessant, hoffe ich. Also wäre schön. Vielleicht machen wir es dann nochmal im nächsten Jahr. Mal sehen, wie die Folge ankommt. Mein Weihnachtsspiel 2016 war Final Fantasy 15. Das habe ich gesuchtet, durchgespielt und also bis Neujahr durchgespielt gehabt. Deswegen war das noch ein 2016er Titel für mich. Aber danach hatte ich, glaube ich, das Spiel noch eine Woche lang versucht zu platinieren und Nebenquests zu machen und so weiter und so fort. Und deswegen war ich natürlich irgendwann Anfang Januar ziemlich, übersättigt, was Rollenspiele angeht, und habe dann so in meinem Resturlaub gedacht, ja, welche Spiele kannst du noch durchspielen oder könntest du jetzt durchspielen, die auch in eine andere Richtung gehen? Und bezüglich eines kommenden Switch-Releases dachte ich mir dann noch, ach, weißt du was, kümmere dich erstmal um ein paar Wii U-Spiele, die du noch nicht durchgespielt hattest, um mal irgendwie diesen Berg, in Anführungszeichen, weil war ja ein sehr kleiner Berg, abzuarbeiten, abzuspielen. Und ja, und dann war direkt das erste Spiel, was ich dann angegangen hatte, Yoshi's Woolly World. Und das habe ich echt genossen. Also ich mag diese Yoshi-Spiele sowieso gerne, natürlich trotz den geringeren Schwierigkeitsgrad. Wobei, ich muss halt auch sagen, dass Yoshi gerade die Speziallevel in dem sind schon extrem schwierig. Die habe ich dann auch irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich wollte primär einfach das Spiel loswerden. Yoshi's Woolly World kam am 26. Juni 2015 raus. Ich habe es am 26. Juni 2015 gekauft. Damals, glaube ich, digital. Da gab es noch irgendwie ein Yoshi für DS als Spezialding dazu. Ist von den Goodfeel Studios und wurde okay bewertet. Ich hatte einfach von diesem von dem Art-Design einfach unheimlich viel Spaß. Ich weiß nicht, warum ich das so lange gebraucht habe, um durchzuspielen. Ich weiß, ich habe damals im Sommer 2015 noch einigermaßen viel gespielt, aber dann nur so bis zur vielleicht zweiten oder dritten Welt, weil ich da noch die Speziallevel irgendwie unbedingt alle haben wollte und alle Sammelgegenstände in jedem Level und so weiter und so fort. Und dann hatte ich dann jetzt Anfang 2017 einfach gesagt, komm, primär durchspielen und primär die normalen Level durchspielen. Wie ich schon gesagt habe, ist von Goodfeel Studios und ist halt immer ein Feel-Good-Spiel, sage ich dann immer. Süßer geht nicht mehr. Ich finde, die Musik war schön, die Grafik ist toll, süß. Ja, wer danach nicht irgendwie gute Laune hat oder so, dem ist dann, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Lange Zeit hatte ich dann auch gedacht, dass das Spiel vielleicht als Remaster für die Switch kommen würde, weil ja auch für den 3DS eine Fassung kam. Und umso erfreuter war ich dann, als Nintendo einfach auf der, ich glaube E3 war das, das Yoshi für die Switch ankündigt, und zwar ein Nachfolger. Und der sieht ähnlich süß aus, wobei der nicht mehr diese Wolloptik hat und dafür so ein, ja, paar neue Spielmechaniken. Ich bin sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass ich diesmal nicht so lange brauche, um das dann durchzuspielen. Ja, das hatte ich also am 7.1.2017 durchgespielt, und am 8.1.2017 hatte ich dann ein anderes 2D Jump'n'Run endlich durchgespielt, und zwar Donkey Kong Country Tropical Freeze, was ich auch irgendwie für mich nicht so richtig verstehen konnte, warum ich da so lange dran gesessen habe, weil auch das hatte ich damals, am 21. Februar 2014 kam es raus, ich hatte es mir dann auch gekauft, ich besitze es als Retail und als Digitalspiel, und dass ich dann bis zum 8.1.2017 brauche, um das kleine Meisterwerk von den Retro-Studios durchzuspielen, ist mir unbegreiflich irgendwie. Auch da ähnlicher Fall, ich hatte es damals gespielt und dann irgendwie auch wieder so bis zur dritten oder vierten Welt, und dann auf einmal hatte ich keine Lust auf Jump'n'Runs und dann blieb es liegen und dann blieb es eben irgendwie sehr lange liegen, und ich hatte dann irgendwann eben Anfang 2017 gedacht, also du kannst da jetzt nicht so lange drauf warten, dass du nachher 3 Jahre lang ein Spiel nicht durchgespielt hast, und dann habe ich mich hingesetzt und ich habe es genossen. Es ist vom Schwierigkeitsgrad her sehr anspruchsvoll, dabei nie unfair. Ich habe auch nicht alle Sachen sammeln können aufgrund des Schwierigkeitsgrades. Der Soundtrack ist echt wunderbar, die Szenerie, die Raketenlevels. Es ist eine rundum gelungene Fortsetzung. Alles wurde besser gemacht. Für mich war das natürlich eine Freude, dass ich jetzt einfach normal mit dem Gamepad durchspielen konnte und nicht mehr irgendwie schütteln oder pusten musste, um eine Rolle irgendwie auszuführen oder irgendwie sowas. Deswegen ist das für mich auch klar das bessere Spiel als noch Donkey Kong Country Returns. Wobei beide auf einem unheimlich hohen Niveau sind. Jetzt endlich alles in HD, und das ist wahrscheinlich für mich der beste 2D Jump'n'Run der letzten Jahre letztendlich. Wir wissen ja alle noch nicht, was Retro Studios als nächstes plant. Würden sie noch einen dritten Teil davon machen? Ich würde mich freuen, aber an und für sich würde ich mich trotzdem etwas mehr über eine neue IP, einen ganz neuen Titel freuen von Retro Studios. Trotzdem hoffe ich, dass irgendwann die Donkey Kong Country Serie fortgesetzt wird, weil genau das brauchen wir auch irgendwie. Man hat so mit Kirby und Yoshi so die einfachen Jump'n'Runs, und dann braucht man halt auch um eins mit ein bisschen mehr anspruchsvoll. Das ist eben irgendwie Donkey Kong Country. Und nach 2 Jump'n'Runs musste ich dann 2017 auch mal wieder irgendwie etwas anderes machen, und deswegen packte ich ein Zelda aus, und damit läutete ich im Nachhinein mein Zelda-Jahr an, weil ich dann, Spoiler, in diesem Jahr doch einige The Legend of Zeldas durchgespielt habe. Und der Anfang war für mich The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Das hatte ich am 13.01.2017 durchgespielt. Zum ersten Mal durchgespielt. Ich habe das Spiel halt noch nie gemocht und ich mag es immer noch nicht. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es für die meisten das beste oder eines der besten Zelda-Spiele ist, aber ich komme damit irgendwie nicht klar. Tatsächlich ist es das einzige Zelda-Spiel, was ich durchgespielt habe, wo ich dann auch am Ende wirklich froh war, dass es durchgespielt war. Ich mag einfach keine Spiele mit Zeitdruck. Und hier hat man halt ständig einen Zeitdruck. Ich weiß, man muss innerhalb von 3 Tagen die Welt retten, und man kann immer wieder die Zeit zurückstellen auf den Anfangstag, aber dann fand ich das immer sehr unbefriedigend, dass natürlich dann auch alles, was man erreicht hatte, wieder zurückgestellt wurde. Und das hat mir dann teilweise das Spiel auch ein bisschen kaputt gemacht. Ich weiß, genau das ist der Reiz bei vielen, weil das Spiel ist voll mit ganz tollen Charakteren, mit schönen Hintergrundgeschichten. In dem Zusammenhang ist es wirklich eins der besten Zeldas, das muss ich auch neidlos zugestehen. Aber trotzdem, ich fand das einfach sehr unbefriedigend, wenn man gerade die Goronen befreit hat und wenn da alles gut war, und dann stellt man wieder die Zeit zurück und geht hin und es ist alles wieder wie vorher. Ich weiß, das ist das Konzept. Mir hat es nicht gefallen, weil ich würde gerne etwas in einem Spiel nachhaltig verändern und meinen Progress irgendwie mitbekommen. Dann erinnere ich mich auch an 1-2 Tempel, die mir so gar nicht gefallen haben, die ich auch teils wiederholen musste, weil es mit der Zeit dann nicht ganz geklappt hat. Das war für mich ein sehr unbefriedigendes Erlebnis, und ich erinnere mich wirklich daran, dass ich einfach nur froh war, dass es vorbei war. Und das hat auch ein bisschen vielleicht erklärt, warum ich das Spiel erst jetzt durchgespielt habe. Ich habe das für den N64 besessen, da schon irgendwie nicht gemocht und auch nicht so lange gespielt, aufgrund eben dieser bekannten Problematik. Dann habe ich über die Jahre mitbekommen, was oder wie viele Fans dieses Spiel haben wird, und habe dann irgendwann gedacht, du bist älter geworden, deswegen gibst du dem Spiel nochmal eine Chance. Und es hat leider immer noch nicht so richtig gezündet. Direkt nach dem Durchspielen habe ich auch gesagt, okay, das wird eins der wenigen Zelda sein, die ich vielleicht auch nie wieder durchspielen werde. Vielleicht ändert sich da irgendwann meine Meinung dazu. Es ist ein gutes Spiel. Es macht von den Spielmechaniken eigentlich gar nicht so viel falsch. Ich bin vielleicht der falsche Typ Spieler für diese Art von Spiel. So kann man es denn vielleicht sagen, weil mir die Qualitäten durchaus irgendwie bewusst sind. Aber irgendwie hat's bei mir nicht so gepasst. Das einzige von mir durchgespielte Smartphone-Spiel, iOS-Spiel, war dann Super Mario Run. Das hat mir gefallen, fand das völlig in Ordnung. Hab das dann mal immer wieder zwischendurch gespielt. Und dann schließlich am 16.01. auch alle Welten durchgespielt. Und das war so ein typisches, so ein Spiel, du wartest beim Zahnarzt oder wo auch immer und dann holst es mal raus und spielst dann so ein paar Level. War in Ordnung. Es ist, gewinnt keine Preise und es ist halt nur so ein Selbstrunner, wo man im richtigen Moment die Knöpfe drücken muss. Viel mehr gibt's da, denke ich, auch nicht zu sagen. Mein Fokus in diesen Tagen lag aber eigentlich auf Paper Mario Color Splash, was ich dann endlich mal am 20.01.2017 durchgespielt hatte, für die Wii U gekauft, auch schon damals am 17.10.2016, weil es irgendwie im Angebot war, irgendwie für 31,99 habe ich das damals vorbestellen können und dann auch mal gespielt, damals nur kurz angespielt. Das ist von Intelligent Systems, die mag ich eigentlich sehr gerne und es wirkt halt doch ein bisschen sehr wie Sticker Star 2. Dann habe ich dem Spiel auch deswegen auch so eigentlich nie so eine Chance gegeben. Ich finde das Kampfsystem so ein bisschen blöd mit den Karten und habe das dann auch wieder relativ schnell liegen lassen und dann eben Anfang 2017 erst wieder ausgepackt, als ich gesagt habe, komm, jetzt musst du mal langsam vor der Switch noch dein Wii U Backlog ein bisschen abarbeiten. Und dann hat mir auf einmal das Spiel unheimlich gut gefallen. Hätte gerne trotzdem ein anderes Kampfsystem gehabt und es war manchmal repetitiv. Aber der Humor, ich fand den Humor klasse. Es gibt Star Wars-Anspielungen, es gibt Anspielungen auf andere Mario-Spiele, auf die Videospiele im Allgemeinen. Es war tatsächlich so, dass die Geschichte, auch wenn sie keinen Preis gewinnt, und vor allem der Humor mich angetrieben hat, dieses Spiel zu spielen. Und ich war nachher sehr froh, dass ich es gespielt habe, weil es gibt da bekloppte Charaktere, es passieren witzige Geschichten. Und von der Story her und so ist es, finde ich, ein super tolles Spiel. Wenn die Spielmechanik noch ein bisschen cooler wäre, ein bisschen abwechslungsreicher, das Kampfsystem auch ein bisschen ausgefeilter, weil warum ich da immer über den Wii U Gamepad das alles machen muss und so, fand ich einfach nicht gut. Es gibt kein Levelsystem so in dem Sinne und deswegen sind die Kämpfe irgendwie auch egal. Aber es gibt ständig welche, man kann auch nicht allen irgendwie ausweichen. Das waren echt so für mich ein paar Kritikpunkte. Trotzdem hat mir das Spiel unterm Strich dann sehr gut gefallen und ich hoffe, dass Nintendo dann irgendwann doch nochmal ein Paper Mario mit dem Humor und so einer Story, aber dann eben mit einem echten Kampfsystem und mehr Rollenspielelementen bringen würde. Das würde der Serie gut tun. Und ich weiß irgendwie auch nicht, warum das Spiel nicht einfach ein Launch-Titel der Switch wurde, weil ein bisschen die Spielmechanik mit dem Gamepad umändern, weil die Karten könnte man auch anders irgendwie auswählen und dann wäre das doch auch für die Switch ein toller Launch-Titel gewesen. So geht, ging der Titel im Herbst 2016, glaube ich, auch so ein bisschen unter. Unterging bei mir auch lange Zeit Splatoon, denn tatsächlich habe ich Splatoon auch wieder einmal zum Launch am 28.05.2015 gekauft und wieder einmal nicht viel gespielt. Ich bin kein Multiplayer-Spieler oder kein großer Multiplayer-Spieler, das hat der eine oder andere in diesem Podcast schon mitbekommen. Ich habe aber offensichtlich viel zu spät die Qualitäten des Singleplayers bemerkt, denn tatsächlich hatte ich die Jahre davor primär versucht, also mein Glück primär im Multiplayer-Modus versucht und den Singleplayer-Modus schlicht zu spät entdeckt. Dann endlich dann 2017 durchgespielt und mit Freude durchgespielt. Ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Er war vielleicht ein bisschen kurz und vor allen Dingen der Endgegner hat mich, ohne zu spoilern, unheimlich zur Weißglut gebracht. Ich habe unheimlich viele Versuche gebraucht. Ich finde ihn zwar sehr kreativ, sehr, sehr cool designt, aber ich habe zwischenzeitlich gedacht, das Spiel schaffst du jetzt dann irgendwie dann am Ende doch nicht mehr und war heilfroh, als dann irgendwie endlich ich diesen Typen besiegt hatte und dann der Abspann lief und da war ich einfach nur glücklich. Aktuell spiele ich den Singleplayer von Splatoon 2, gefällt mir noch einen Ticken besser, weil er ein bisschen feingeschliffener ist. Splatoon bin ich vielleicht der Einzige, der das jetzt als Singleplayer-Spiel schätzt, aber es hat durchaus auf den Singleplayer seine Stärken, aber natürlich soll jetzt keiner erwarten, dass man da irgendwie in einem Singleplayer irgendwie 40, 50 Stunden spielt, sondern das ist schon deutlich, deutlich, deutlich kürzer, so für ein bisschen zwischendurch als Abwechslung sicherlich gut geeignet. Weiter ging es dann bei mir mit The Legend of Zelda Wind Waker HD, was ich am 25.01.2017 durchgespielt hatte. Ich habe das Original für den GameCube damals auch schon durchgespielt. Ist genossen. Ich habe damals auch Wind Waker immer verteidigt, weil ich diesen Grafikstil so toll finde, diesen Comic-Look. Und ich weiß, dass es damals unheimlich viel Kritik gab wegen des Aussehens, weil alle sich natürlich einen realistischen Link gewünscht haben. Und dann gibt's auf einmal eine Comicfigur. Ich liebe sowas und ich hätte auch am liebsten ein Artbook von Wind Waker gehabt. Und habe das immer gefeiert. Das HD-Remake habe ich auch gefeiert. War einfach schön, das nochmal zu spielen. Man hat nochmal gemerkt, wie zeitlos diese Grafik ist, auch wenn sie es mit den Blumeneffekten da etwas übertrieben hatten an der einen oder anderen Stelle. Trotzdem ist das Spiel einer meiner Lieblings-Zeldas, kann ich das so sagen. Von der Optik her, die reißt bei mir halt echt so viel raus, dass ich das mag. Ich finde halt die Reisen ein bisschen langatmig, obwohl man ja im Remake immerhin ein Segel finden kann, um noch schneller reisen zu können. Das hat es ein bisschen erträglicher gemacht, weil die Wege von A nach B und so finde ich ein bisschen zu lang und auch am Ende des Spiels, auch wenn sie da das Spacing so ein bisschen jetzt verbessert hatten im Remake, weil man nicht mehr ganz so viel suchen muss, da hat es ein bisschen gezogen. Auch, ich möchte jetzt nicht zu sehr spoilern, aber es gibt sicherlich mindestens einen Schauplatz, den ich öfters besucht hätte, beziehungsweise wovon ich mehr gesehen hätte als irgendwie ein, zwei Räume, auch wenn die durchaus groß waren. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten, fand ich das ein rundum gelungenes Zeldas und ein sehr gutes Remake. Auch wenn ich das, glaube ich, meistens mit dem Pro-Controller gespielt habe, obwohl man natürlich auf dem Gamepad auch wieder die Möglichkeit hatte, das Inventarmanagement und so weiter ein bisschen schneller und besser hinzukriegen. Warum ich allerdings irgendwie das Spiel auch wieder einmal direkt seit dem 4.10.2013 besessen habe und dann erst Anfang 2017 durchgespielt habe, liegt schlicht am Remake-Charakter. Ich habe damals ein bisschen angespielt, wollte sehen, wie das Remake ist, und habe mich dann aber doch mehr auf aktuellere Spiele bezogen darum gekümmert. Und ich kannte ja Wind Waker schon und deswegen blieb es einfach so lange liegen. Und lange liegen blieb bei mir auch Kid Icarus Uprising, was ich auch irgendwie am 23. März 2012 kaufte und dann nie wirklich spielte. Und das lag tatsächlich an der Steuerung. Ich fand das so unangenehm, mit dem Stylus irgendwie zu zielen und so. Irgendwie, das hat mir alles nicht so gefallen. Ich hätte das spätestens, als der New 3DS kam, beziehungsweise 3DS XL mit dem zweiten Analogstick, hätte ich mir gewünscht, dass man dieses Spiel einfach mit zwei Analogsticks hätte spielen können. Es gab ja auch damals diese Halterung, wo man das Spiel reinklemmen konnte, damit man etwas besser spielen konnte. Das hat mir alles nicht so gefallen. Dann hatte ich mich aber irgendwie dann doch mal durchgerungen und habe es dann doch mit Freude durchgespielt, hab mich mit dieser Steuerung irgendwie arrangiert. Das ist eins der Spiele, wovon ich hoffe, dass wir irgendwann mal entweder einen Nachfolger kriegen oder ein HD-Remake. Das Spiel als HD-Remake für die Switch beispielsweise, wo man dann einfach mit zwei Analog-Sticks spielen könnte als Twin-Shooter, wäre eine Offenbarung. Ich würde mich tierisch drüber freuen, weil das Spiel hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die Highscore-Jagd, die Verbesserungen, die man da freispielen kann, die man im Laufe des Spiels machen kann. Und dabei ist der Schwierigkeitsgrad aber nie Man kann ihn ja ein bisschen selber einstellen, aber deswegen auch für Leute, die nicht so viel Erfahrung haben, sicherlich ein Spiel, was sie dann gerne durchspielen können. Es war für mich eine erfrischende Wiederbelebung eines alten Franchises und das fand ich mal mutig, dass man daraus nicht wieder einfach einen Jump'n'Run gemacht hat oder irgendwie sowas, sondern eben dieses Actionspiel. Daumen hoch dafür, und das hat mir im Nachhinein sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht und eins dieser Klassiker, wo ich mir dann denke, warum hast du das eigentlich nicht früher intensiv gespielt? Ich verstehe es nicht. Und als ich dann so im Kid Icarus Fieber war, habe ich dann tatsächlich nochmal Kid Icarus von Mythen und Monstern für den Game Boy ausgepackt und durchgespielt und irgendwie zum ersten Mal durchgespielt, muss ich dazu sagen, weil ich habe das damals als Kind besessen und irgendwie, ich habe es einfach nicht gepackt damals und habe mich jetzt gewundert, wie schnell und einfach das, oder nicht einfach, aber wie schnell das Spiel durchspielbar ist. Und deswegen habe ich das direkt nach Kid Icarus Uprising irgendwie eingelegt und dann noch an dem Tag durchgespielt. Am 3. Februar spielte ich dann endlich Fire Emblem Awakening für den 3DS durch. Auch das hat sehr, sehr lange gebraucht, wenn man dann so sieht, dass das Spiel ursprünglich am 19. April 2013 veröffentlicht wurde. Ich es mir dann auch kurz Zeit später schon kaufte und ich eigentlich die Serie sehr liebe. Ich mag diese Strategiespiele, diese rundenbasierten Strategiespiele. Ich mag das Fantasy-Setting. Ich mag eigentlich alles und trotzdem spielte ich es nie durch. Warum auch immer, wobei ich auch sagen muss, dass mit Fire Emblem Spielen die Story gar nicht so wichtig ist. Ich finde das manchmal auch mühsam, die ganzen elendlangen Textboxen durchzuklicken. Das finde ich nicht mehr so zeitgemäß und deswegen mich interessieren primär die Kämpfe und die Taktik und da hat es immer sehr viel Spaß gemacht. Und gerade bei der Story sind da ja auch in Awakening so zwei, drei Sachen passiert, wo ich sage, oh, muss das sein oder das ist ein bisschen cheesy, ein bisschen doof. Und das hat dann irgendwie auch mit Zeitreisen auch zu tun. Und da war ich jetzt nie so ein großer Fan von. Insgesamt hatte ich aber sehr viel Spaß mit dem Spiel und mit Freude durchgespielt. Natürlich mit Permadeath. Und also ich weiß, warum ich die Serie mag. Und jetzt muss ich nur langsam mal die anderen auch noch durchspielen. Das kann bei mir, wie gesagt, ein bisschen dauern. Um mal wieder einen Genrewechsel zu vollziehen, hatte ich am 5.2.2017 Kirby Planet Robobot durchgespielt. Ich liebe mittlerweile die Kirby-Serie, gerade die klassischen Kirbys, wo man als Jump'n'Run rumläuft und dann Gegner einsaugen kann, die Fähigkeiten übernehmen kann. Mich überraschte damals die Ankündigung von Planet Robobot sehr, weil ja, man sieht halt aus wie Triple Deluxe, wo einfach die Engine und die Assets und alles verwendet werden. Und dann kam das irgendwie für mich überraschend, dass irgendwie am 10.06.2016 das dann veröffentlicht wurde, was ich dann aber erstmal auch einfach liegen ließ irgendwie, weil Triple Deluxe hatte ich jetzt, glaube ich, ein oder zwei Jahre zuvor durchgespielt und ich hatte nicht am Anfang direkt das Bedürfnis, nochmal ein Kirby so schnell zu spielen und dann habe ich mich eben doch irgendwann hingesetzt und ein bisschen Robobot gespielt und dann wieder wissen wie liegen lassen. Das ging so hin und her, um dann, bis ich halt am Anfang 2017 dann meinte, jetzt spielt es aber auch durch und es hat mir einfach sehr gut gefallen. Vor allen Dingen die Shooter-Spiele, weil es gibt jetzt Shoot'em-up-Abschnitte und die haben mir besonders viel Spaß gemacht, wie so R-Type und so sind die dann. Und das war herrlich. Für die Switch wurde ja dann immerhin jetzt ein echtes neues HD-Kirby in dieser Machart angekündigt. Von daher bin ich da sehr gespannt. Soll ja auch dann 2018 erscheinen. Am 21. Februar 2017 schloss ich dann endlich mal eine gehörige Bildungslücke oder Lücke in meinem durchgespielt Portfolio. Und zwar spielte ich endlich nach 10 Jahren Super Mario Galaxy durch. Und der eine wird sich jetzt fragen, was, so lange hat er dafür gebraucht, das ist ein Meisterwerk und so weiter und so fort. Ich erinnere mich gut an 16.11.2007, da erschien das Spiel nämlich und ich war heiß auf dieses Spiel. Allerdings war ich Student, zu dem Zeitpunkt meine Wii auch wieder verkauft und weil ich halt mit diesem Nicht-HD so unzufrieden war, dann habe ich aber Testberichte oder Vorberichte gelesen, Super Mario Galaxy, und habe gesagt, boah, ich muss jetzt unbedingt eine Wii wieder haben und meine Ex-Freundin hat dann damals vorgehabt, mir eine Wii und Super Mario Galaxy dann zu kaufen und ich, Idiot, habe dann irgendwie vorher schon einfach so spontan mir eine Wii zugelegt gehabt, deswegen ein eigenes Weihnachtsgeschenk ein bisschen verdorben, weil, wie gesagt, eigentlich sollte das mein Weihnachtsgeschenk 2007 werden, Super Mario Galaxy zusammen mit einer Wii. Leute, also kauft nie Weihnachtsgeschenke für euch selber kurz vor Weihnachten. Eine dumme Idee. Trotzdem habe ich dann das Spiel auch nie so lange gespielt, witzigerweise. Es hat mir gefallen, wobei ich das beispielsweise, dass man mit der Remote diese Kristalle da einsammeln muss, das mochte ich irgendwie nie und habe das Gameplay geschätzt, habe das Weltendesign geschätzt, fand dann auch, dass es nicht HD ist, auch nicht so schlimm, wobei ich natürlich lieber ein HD gehabt hätte. Ja, aber ich habe es halt auch nur irgendwie wieder bis etwas über die Hälfte durchgespielt und dann auch liegen lassen. Und dann kam halt über die Jahre immer wieder andere Spiele dazu. Dann kam irgendwie Mario Galaxy 2 und Mario 3D World, was ich übrigens dann auch direkt durchgespielt hatte. Und so blieb irgendwie Galaxy liegen. Und Galaxy 2 blieb logischerweise auch liegen, weil ich erstmal Galaxy 1 durchgespielt haben wollte. Ja, und auf einmal hatten wir irgendwie 2017 und ich habe gedacht, Mensch, das ist jetzt schon bald 10 Jahre her, wo diese Spiel erschienen ist. Du hast es immer noch nicht durchgespielt. Du hast es lange genug gespielt, um mitreden zu können, um die Qualitäten auch zu würdigen, aber eben nicht durchgespielt. Und da ja Mario Odyssey zu dem Zeitpunkt schon längst angekündigt war, habe ich gesagt, also bevor Mario Odyssey erscheint, dann muss ich unbedingt mal Galaxy von meiner Liste der Schande irgendwie streichen. Und das habe ich dann mit Freude gemacht. Ich finde die Musikuntermalung, den Soundtrack finde ich Hammer. Und es hat unheimlich viel Spaß gehabt, auch wenn ich der Meinung bin, dass es die Bewegungssteuerung da nicht unbedingt gebraucht hätte und der Titel genauso funktionieren würde, wenn man es mit dem Gamepad spielen würde. Und erst im März kümmerte ich mich dann endlich mal um aktuelle Spiele, denn am 3. März erschien die Nintendo Switch und ich verbrachte dann erstmal folglich viel Zeit damit. Kümmerte mich aber erst später um Zelda, weil ich erstmal die kleineren Titel durchspielen wollte. So spielte ich am 9.3. Fast RMX durch, was ist mein persönlicher F-Zero-Ersatz gewesen, weil ich wollte unbedingt irgendwie sowas wie F-Zero haben und da ich die Wii U-Fassung von Fast RMX nie hatte, habe ich diese erweiterte Switch-Fassung geliebt, durchgespielt und ich hatte echt unheimlich viel Spaß. Die deutschen Entwickler Shinen Multimedia haben einen tollen Job gemacht. Gibt denen doch einfach die F-Zero-Lizenz, Nintendo, wenn ihr selber nichts mehr damit vorhabt, dann würde ich mich auch sehr freuen. Weiterhin ein Überraschungshit, den ich dann am 11.03.2017 durchgespielt hatte. Das war Snipperclips Cut It All Together. Ein sehr kurzweiliges Puzzlespiel. Habe ich sehr viel Spaß gehabt. Gerade jetzt im, ja, wie gesagt, zu zweit im Koop, da diese Rätsel lösen, indem man sich gegenseitig anschneidet und umschneidet und dann mit der Positionierung versucht, irgendwie Bälle oder andere Gegenstände ins Ziel zu bringen oder eben das Ziel zu finden und so weiter. Das war einfach ein Heidenspaß. Das war ein bisschen kurz, deswegen war es sehr schön, dass Ende des Jahres Snipperclips Plus erschienen ist. Eine erweiterte Fassung, ja, die dadurch die Kritikpunkte, die ich bei Snipperclips hätte, einfach weggewischt hat. Ja, und auf einmal begann dann unerwartet bei mir die Phase der Nicht-Nintendo-Spiele. Witzigerweise fing das alles so Ende März an. Am 27.03. Packte ich endlich mal die PlayStation 4 wieder aus und spielte das Musikspiel Amplitude, was ich, glaube ich, für die PS2 damals schon besessen habe und das jetzt mit Freude dann auch auf der PS4 durchgespielt hatte. Ein Rhythmus-Musikspiel, wo man ein Raumschiff steuert. Ja, fand das überraschend spaßig. Ist eben jetzt so als kleiner Download-Titel für die PS4 erschienen. Wurde von den Harmonix Studios gemacht. Wer so Spiele, wer darauf steht, der kann da bedenkenlos zugreifen. Zumal das auch echt nicht so teuer war. Das hatte ich irgendwie mal im PSN-Sonderangebot für 6,79 Euro gekauft. Ja, aber das erschien ja schon, ich glaube, am 5.1.2016 und dann habe ich es irgendwie Weihnachten 2016 im Angebot gekauft und dann eben am 27.3. durchgespielt. Ja, Anfang April holte ich dann die Xbox 360 raus und versuchte auch da meinen Stapel der Schande abzuarbeiten, indem ich Gears of War 3, Gears of War 1 und Gears of War Judgment durchgespielt habe. So muss man sagen, dass ich ja die Xbox 360 nie wirklich lange besessen hatte und deswegen auch Gears of War, das Remake von Gears of War 1, das erste Gears of War war, was ich auf der Xbox One durchgespielt hatte. Dann hatte ich irgendwann kurz danach Gears of War 2 durchgespielt, dann mit 3 angefangen, dann aber irgendwie keine Lust mehr gehabt, weil mir dann zu viel Geballer und dann eben jetzt bis April 2017, ich glaube bis zum 9. April, dann hat gedauert, bis ich in den dritten Teil endlich durchspielte, um am nächsten Tag direkt Gears of War Judgment durchzuspielen, was mir dann nicht ganz so gut gefallen hat. Der dritte hat bei mir eben auch irgendwie so eine Zeit gebraucht, bis ich den irgendwie gut fand, weil ich fand die neuen Gegner nicht so schön, das neue Szenario irgendwie auch noch nicht so gut. Es hat echt lange gedauert, bis ich mit dem Titel warm wurde. Judgment wiederum fand ich am Anfang echt gut und dann war mir das aber zu eng, zu monoton. Es waren so viele Tower-Defense-Abschnitte dabei. Das hat mir dann nicht so gefallen. Und ja, und da ich das Original Gears of War 1 auf der Xbox 360 eben nie durchgespielt hatte, sondern nur das Remake, habe ich danach dann auch mal entschlossen, jetzt spielst du auch mal das Original durch. Und ja, habe das dann auch irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen dann durchgespielt gehabt. Das fand ich doch ein spaßiger Titel. Also Gears of War 1 gefällt mir, 2 auch, 3 ist für mich ein bisschen schwächer. Judgment brauche ich jetzt nicht so wirklich. Gerade im Koop ist es natürlich ein Heidenspaß, diese ganzen Spiele da zusammen zu durchgehen. Das sind diese richtigen, ja, diese Männerspiele, wenn man aber böse ist, viel ballern und ein bisschen Taktik-Deckungsshooter sind das ja alles. Nicht so wichtig, die Serie für mich, obwohl ich unheimlich viel Spaß damit hatte, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, jetzt brauche ich in Zukunft immer wieder eine Xbox, weil da kommt ein Gears of War. Dafür bin ich vielleicht nicht Shooter-Spieler genug. Und nach diesem Ausflug auf PS4 und Xbox 360 widmete ich mich dann wieder der Switch und spielte mit Freude, mit wirklicher riesengroßer Freude Wonderboy The Dragon's Trap für die Switch durch. Und ich liebe dieses Spiel. Ich bin ein Nintendo-Kind gewesen, hatte also nie eine Sega-Konsole bis irgendwann Sega Dreamcast. Und deswegen ist diese Wonderboy-Serie an mir komplett vorbeigegangen. Und ich mag diese Metroidvania-Spiele. Und als ich dann dieses Dragon's Trap dann mir dann kaufte, weil alle sagten, hey, das ist voll gut, das Remake. Und dann habe ich es eingelegt, also gestartet, eingelegt ja nicht. Gibt's ja noch nur als Download-Titel. Kommt ja jetzt 2018 als Retail-Titel auch für die Switch. Und dann habe ich das also gespielt und habe zwar ab und zu diese 8-Bit-Optik mal eingeschaltet, nur um zu sehen, wie das damals war, aber ich habe eigentlich das Spiel in dieser wunderschönen Zeichentrick-Optik durchgespielt und ich liebe ja, wie bei Wind Waker oder bei Rayman Legends und so, diese Zeichentrick-Optik und deswegen hatte Wonderboy direkt beim ersten Moment nach dem Intro direkt irgendwie bei mir ganz viel Liebe entfacht. Ich habe das, es war kurz, aber ich habe es mit Freude durchgespielt. Und ich habe versucht, die Geheimnisse alle zu entdecken und weiterzukommen in dieser Welt. Es ist eins meiner Highlights 2017. Das klingt vielleicht bekloppt für manch einen oder so, aber dieses Spiel, das ist wunderbar. Ich freue mich jetzt schon auf das Monster Boy von anderen Entwicklern, die auch jetzt in diese Zeichentrick-Optik so ein bisschen gehen, die dann eben also ein Nachfolger von der Wonderboy-Serie, also einen inoffiziellen Nachfolger der Wonderboy-Serie machen unter neuem Branding. Da bin ich absolut jetzt schon dabei und heiß drauf und werde mir wahrscheinlich vielleicht auch nochmal die Retail-Fassung von Wonderboy einfach nur für die Sammlung holen, weil auch das Cover jetzt hier für Europa sehr schön ist, weil dieses Master System Muster da noch dabei ist und einfach tolles Metroidvania. Kauft euch das, wenn es mal im Angebot ist oder so. Wer es auf so Spiele steht, der wird das hier auch lieben, obwohl, wie gesagt, das eine kurze Spielzeit hat. Am 7. Mai 2017 war es dann endlich soweit und ich hatte The Legend of Zelda Breath of the Wild durchgespielt und ich habe es geliebt und es ist mein Spiel des Jahres 2017, Punkt. An dieser Stelle könnte ich jetzt die Beschreibung auch schon letztendlich aufhören, aber ich hatte anfängliche Schwierigkeiten, das hat man auch in der Folge 2 oder 3 ein bisschen mitbekommen, wo ich gedacht habe, ja, ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht beim ersten Dungeon gewesen und es ist ein bisschen so zäh und ich war so ein bisschen unsicher, aber ich habe schon sehr früh diese Freiheit geschätzt und das Physiksystem, ich habe schon ein paar Mal diese Story erzählt, wie ich mich da selber von einem Berg gesprengt hatte. Und das war dann so ein Aha-Moment, wo ich dachte, oho, was geht denn jetzt hier los? Ja, und ich hatte selten so ein Gefühl von Freiheit und Entdeckungsdrang. Ich wollte Hyrule entdecken. Ich bin tatsächlich auch, bevor ich zu den Dungeons gegangen bin, habe ich jeden Turm da irgendwie aktiviert, ist es ja, um dann die Karte dann für das Gebiet irgendwie auch freizuschalten. Das habe ich also als erstes gemacht und danach erst die Dungeons. Und ich schätze dieses Spiel. ja, wie sehr die Entwickler einen die Freiheit geben und so ein bisschen so ein Sandbox-Spiel geben. So mit, macht das in der Welt, hier, ihr habt ein Physiksystem und probiert das mal ein bisschen aus. Und weil so wenig erklärt wird, hat man auch viel entdeckt und viel ausprobiert und überlegt, kann man auch das Physiksystem, ich meine, man kann ja auch, man kann Bäume fällen, man kann Steine runterrollen auf Gegner und es gibt so viele Möglichkeiten. Die Welt fühlt sich dann auch echt an. Und ich höre immer zwar wieder so Kritik, die Welt ist so ein bisschen leer. Ja, die ist manchmal ein bisschen leer, aber ich fand sie nie unbelebt. Und das finde ich bei Twilight Princess beispielsweise sehr viel schlimmer als bei Breath of the Wild. Vor allen Dingen, dass ich sogar es mochte oder es okay fand, dass die Waffen sich abnutzen. Das war so ein Feature, wo ich am Anfang dachte, ich werde es hassen. Und ich fand es okay, weil dadurch hast du immer so ein bisschen so ein Kick-Faktor gehabt mit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, welche Waffe nehme ich jetzt für welchen Gegner, welche spare ich mir auf für einen Bossgegner. Und dann hat man auf einmal keine Waffen mehr gehabt und sucht händeringend nach neuer. Das war so ein ganz eigenes Spielgefühl, was dadurch irgendwie entstanden ist. Ich fand die Dungeons, die vier, recht unspektakulär für Zelda-Verhältnisse. Ich fand auch die Schreine teils zu wiederholen, weil ich weiß gar nicht, wie oft ich gegen Wächter kämpfen musste. Da hätte es ein paar weniger sein können. Einige Rätsel in den Schreien fand ich aber wieder sehr gut. Aber so ein wirklicher Ersatz für ganz coole Zelda-Dungeons waren das irgendwie nicht. Die Story ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Sie wird in Erinnerungen erzählt, was ich okay fand. Aber ich habe jetzt auch selten Zeldas wegen der Story gespielt, weil bis auf Skyward Sword und so, vielleicht auch Twilight Princess, bisschen Wind Waker, war die jetzt auch nie so ausgearbeitet. Und ich fand das hier völlig in Ordnung, dass man in diesem Szenario gekommen ist. Man ist irgendwie seit Ewigkeiten am Schlafen gewesen, wacht auf und kommt neu in diese Welt rein und muss sie für sich entdecken. Und erstmal überhaupt erfahren, was da eigentlich vor 100 Jahren oder so passiert ist. Und deswegen fand ich diese Erinnerungsmechanik ganz gut. Nach 120 Stunden hatte ich für mich gesagt, so jetzt ist gut, jetzt gehst du mal in das Schloss. Wollte es aber auch nur erkunden so ein bisschen, um mich dann mal für den Endkampf vorzubereiten. Und ja, irgendwie bin ich dann in den falschen Raum auf einmal gegangen und dann stand ich vor dem Endgegner und musste den dann besiegen. Und wie gesagt, ich hatte irgendwie nicht genug Essen dabei und keine guten Buffs, nicht alle Waffen, die ich wollte, nicht genug Pfeile und so weiter, weswegen der Kampf echt lange gedauert hat. Und irgendwie habe ich einen klein gekriegt und dann war das aber noch befriedigendes Gefühl, als ich quasi durch Zufall irgendwann an einem Samstagnacht oder so reingeschlittert bin und dann das Spiel auch beendete. Und ich habe danach nur noch ein paar kleine Sachen geholt. Ich wollte noch die letzten Schreine, irgendwie die letzten ein, zwei Schreine noch ja gemeistert, damit ich die auch vollständig hatte. Ich hatte also alle Erinnerungen, alle Schreine. Ich habe nicht alle Crocs. Ich habe viel zu wenig Crocs gesammelt, Crocsamen in diesem Spiel. Ich war am Ende wirklich traurig, als ich gesagt habe, so, das reicht jetzt für mich. Ja, jetzt ist erstmal Schluss. Und dieses Spielgefühl, ich habe kein Spiel in diesem Jahr länger gespielt als Breath of the Wild. Und bei keinem hatte ich mit der Zeit, also nach einem holprigen Start für mich, aber so diesen, dieses ich will in diese Welt rein und ich will gucken, was da alles passiert. Und deswegen ist dieses Spiel für mich auf jeden Fall auch das Spiel des Jahres und wahrscheinlich sogar eins der besten Zeldas, vielleicht sogar für mich das beste Zelda, weil Ocarina of Time, so sehr ich das schätze, finde ich jetzt in der heutzutage jetzt eben nicht mehr so genial, wie es damals war. Ja, zu den anderen Zeldas werde ich wahrscheinlich im Laufe der Folge noch was sagen. Da habe ich andere Kritikpunkte. Letztendlich würde ich mich zwar auch freuen, wenn man wieder mehr ein Zelda hätte mit den klassischeren Dungeons, mit vielleicht ein bisschen mehr Story, ein bisschen geordneter, ein bisschen linearer an Stellenweise. Aber dieses Erlebnis, was Breath of the Wild mir gebracht hat, das ist unerreicht und deswegen ganz klar für mich auch Spiel des Jahres. Und wie so oft brauchte ich nach so einem Epos dann mal ein komplett anderes Spiel und kümmerte mich dann um Blaster Master Zero, ein Metroidvania im 2D 8-Bit Optik für die Nintendo Switch, wo man einerseits mit einem Fahrzeug durch die Gegend fährt, seitwärts, da dann neue Teile und Fähigkeiten freispielt, um dann neue Wege zu erreichen und es dann auch immer so isometrische Shooter-Abschnitte gibt, wo man einen Menschen spielt. Ich fand dieses Spiel sehr, sehr gelungen. Es ist, glaube ich, ein Remake oder eine Fortsetzung oder was auch immer von einem NES-Titel, der ich aber damals nicht gespielt habe. Blaster Master Zero finde ich dagegen wunderbar. Ich habe das mit Freude durchgespielt. Hätte ich am Anfang nicht gedacht. Das kam, glaube ich, direkt in der zweiten Woche der Nintendo Switch als Download-Titel raus. Und was ich so mitbekommen habe, wurde es ja mittlerweile auch noch erweitert und gepatcht. Und ich glaube sogar, dass die deutsche Sprache nachgepatcht wurde. Dann sogar deswegen auch irgendwann noch einmal durchspielen werde. Am 20. Mai komplettierte ich dann Mario Kart 8 Deluxe. Ich habe das damals schon für die Wii U gehabt. Ich habe auch damals alle Download-DLCs gekauft gehabt. Die sind jetzt alle bei Mario Kart 8 Deluxe direkt dabei, plus den Battle Mode, den ich aber kaum gespielt habe. Ich habe einfach mal wieder erstmal neben dem Multiplayer-Spielen vor allen Dingen alle Cups gemeistert, überall da den besten Pokal geholt. Und was soll ich sagen? Mario Kart 8 Deluxe ist für mich das beste Mario Kart Spiel, was es bisher gibt. Und bin sehr gespannt, ob wir dann auf der Switch irgendwann Mario Kart 9 erleben werden. Es folgte bei mir wieder eine kleine Switch-Abstinenz, da ich meine PlayStation 4 abstaubte und zum Beispiel endlich die Order 1886 durchspielte. Das ist ja ein Spiel, was man eigentlich in 6-7 Stunden durch hat, was ich aber irgendwie, ja, am Anfang, als ich das kaufte, zu schlecht fand. Ich weiß auch gar nicht, warum richtig, weil eigentlich fand ich die Story gut. Ich fand das Setting überragend, dieses viktorianische London, Steampunk, das ist herrlich. Trotzdem spielte ich es damals nicht durch. Und holte das dann 2017 nach, fand das ein durchaus gelungenes Spiel. Ich denke, es kommt etwas zu schlecht weg bei der Presse und bei den Fans. Es sieht optisch toll aus, ist ein bisschen zu linear, ein bisschen zu kurz letztendlich. Und das Ende lässt genug Möglichkeiten für einen Nachfolger. Und es wäre vielleicht nett, einen Nachfolger zu kriegen, der dann eben die zahlreichen Schwächen so ein bisschen Ausmerz, also Gears of War, ist auch ein Deckungsshooter, ist aber zum Beispiel deutlich das bessere Spiel. Und die Order ist dagegen halt nur okay. Also ich habe es aber auch für 20 Euro bekommen. Dafür fand ich es ordentlich. Aber ich glaube, wer 60 Euro dafür mal ausgegeben hat, ja, hat es, glaube ich, dann doch zu wenig Substanz. Noch so ein 60 Euro Fehlkauf war für mich damals irgendwie am Launchtag der PlayStation 4 am 29.11.2013 Killzone Shadowfall von Guerrilla Games. Ja, das hatte ich damals gekauft. Ich habe sogar digital vorbestellt gehabt, weil ich dachte, das werde ich rauf und runter spielen. Und am Ende fand ich den Multiplayer doof, beziehungsweise ich bin da zu schlecht. Und den Singleplayer, da habe ich echt nie über Level 2 herausgespielt gehabt, weil mich auch schon die Schleichpassagen irgendwie manchmal schon ein bisschen genervt haben. Und irgendwie hat mich das Spiel nicht so motiviert, um es weiter zu spielen. Dabei finde ich vom Design her die Killzone-Gegner, die Helgas, eigentlich immer ganz cool. Aber ich weiß, es hat einfach nicht Klick gemacht. Das gibt es halt manchmal bei Spielen. Und so hat es dann tatsächlich bis irgendwie Ende Mai 2017 gedauert, bis ich dem Spiel dann mal wieder eine Chance gegeben habe. Und dann habe ich mich auch ja vielleicht ein bisschen durchgequält am Anfang, weil ich auch ein paar Levels echt schlecht finde. Dagegen finde ich so das Raumschiff-Level irgendwie schon fast gruselig. Das hat von der Stimmung war das sehr, sehr toll. Die Story ist, ja, ich würde sagen, gewinnt auch keine Preise, ist aber auch okay, wenn man so einen B-Movie-Bereich, wenn man sowas erwartet. Manchmal fand ich die Levels ein bisschen zu zusammenhanglos, wobei das irgendwie auch wieder passte, dieser ich bin der Agent und muss immer einzelne Missionen irgendwie abarbeiten. Ich hatte am Ende schon irgendwo meine Freude. Ja, es ist, also ich find's ein gutes Spiel. Es ist kein tolles Spiel, es ist keine Neuerfindung des Ego-Shooters, es ist ein solider Ego-Shooter und Freunde des Genres werden daran Spaß haben und ich denke einfach, das Problem ist, dass, glaube ich, Killzone 2 und 3 sehr gut angekommen ist damals und dass jetzt dieses Spiel eben als Launch-Titel von der PlayStation 4 nicht diesen Qualitätsanspruch irgendwie erreichen konnte, sondern an vielen Stellen merkte man so, es ist ein bisschen dahin gerusht, irgendwie sowas und vielleicht hier und da ein bisschen mehr Feinschliff, ein bisschen mehr Ausarbeitung wäre ganz nett gewesen, aber unterm Strich fand ich das durchaus ein solider Shooter, der gut ist für Genrefreunde auf jeden Fall. Im Sommer erschien dann die Wipeout Omega Collection für PS4 und ich habe dann endlich mal beschlossen, der Serie eine Chance zu geben. Das hatte damit zu tun, dass ich ja, wie gesagt, ein paar Wochen vorher Fast RMX für die Switch gespielt hatte. Ich F-Zero mag und mit Wipeout aber dagegen nie so warm wurde. Ich erinnere mich daran, dass ich Wipeout 1 damals für die PlayStation 1 immer bei so einem Elektromarkt gespielt hatte und ich aber mit der Steuerung nicht so parat kam und irgendwie, ja, auch später, als ich das nochmal besaß, ich habe das einfach steuerungstechnisch nie so hinbekommen. Und dann gab es mal das Wipeout für die PlayStation 3, das habe ich auch ein bisschen gespielt, aber es hat mich so nicht gekickt und umso überraschter war ich, als ich jetzt die Wipeout Omega Collection hatte, was ja auch dann Remake der PlayStation 3-Fassung und ich glaube PSP und noch irgendwas ist, dass ich da echt tierisch viel Spaß hatte. Ich habe echt da auf einmal das mit der Steuerung hinbekommen und das dann sehr gerne gespielt, auch in den anderen Cups, wo es dann ein bisschen schneller wird und ein bisschen komplizierter und so. Und ich war von so dieser Mischung von Soundtrack, Gameplay und Optik, war ich ziemlich weggeblasen und habe tierisch viel Spaß gehabt. Ja, das war so eine Marke, die ich jetzt sehr spät für mich entdeckt habe und trotzdem würde ich mich noch mehr über ein F-Zero für die Switch freuen, aber ja, ich denke Wipeout Omega Collection war echt ein gutes Teil und hat sich auch, glaube ich, ganz gut verkauft, sodass vielleicht auch mal irgendwann ein neues Wipeout für die PlayStation kommt. Und dann war Mitte Juni und ich entschloss mich dazu, einen ganz großen weiteren Schandfleck meiner Spielerkarriere zu beseitigen und endlich Super Mario 64 durchzuspielen. Ja, es hat tatsächlich jetzt 21 Jahre gedauert, bis ich dieses Spiel durchgespielt habe. Und es lag daran, dass ich dann 1996 als Jugendlicher doch andere Interessen hatte und dann nicht nur noch Videospiele im Kopf hatte und irgendwie dann zwar immer Mario spielte, Mario 64, aber es eben nicht durchspielte. Die späteren Level habe ich einfach nie gesehen. Ich hatte Bowser auch nie besiegt gehabt, also jetzt den letzten Bowser-Kampf nicht. Das hat mich auch mal so ein bisschen gewurmt. Ich habe dann auch mal das Mario 64 Remake für den DS gespielt, kam da aber mit dem kleinen Bildschirm und der digitalen Steuerung irgendwie nicht so gut klar und ja, hat mich irgendwie immer geärgert, dass ich Mario 64 eben nicht durchgespielt habe und dann habe ich das jetzt endlich mal durchgezogen und es hat mir Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich durchgespielt habe. Ich sehe die Genialität des Spiels, wenn ich dran denke, dass das eben vor 21 Jahren rauskam, in einer Zeit, wo sonst nur sowas wie Crash Bandicoot als 3D-Spiele gab oder Pandemonium oder Gex 3D, nee, wie hieß das? Ach, ist auch egal. Das waren so die anderen 3D-Jump'n'Runs, Pseudo-3D-Jump'n'Runs. Ah, Croc gab's noch. Aber das waren eben die anderen Spiele, die alle so um 95, 96, 97 erschienen sind. Ja, die haben es halt nicht gebracht. Mario hatte wirklich war ein 3D-Spiel, wo man die Kamera bewegen konnte, war halt das Problem vom N64, dass man nur die C-Tasten hatte und nicht einen zweiten Analogstick. Deswegen spielt sich das Mario 64 auch heute ein bisschen antiquiert, weil die Kamerasteuerung eben nicht so optimal ist, die Kamera auch manchmal so an ein paar Ecken hängt und man die immer selber noch stärker nachjustieren muss. Die Steuerung ist auch für heutige Verhältnisse nicht mehr so perfekt. Da hakt es irgendwo etwas, ja, aber wenn man das historisch betrachtet und halt merkt, dass dieses Spiel das alles zum ersten Mal gemacht hat, dann merkt man erst, wie genial es damals irgendwie gewesen ist, weil vieles, was da etabliert wurde, vieles hat Nintendo dadurch durch dieses Spiel etabliert, was für heute normal ist. Natürlich ist es nervig, dass wenn man einen Stern gefunden hat, wieder zurückgeworfen wird und das Level beendet hat. Das hat dann Banjo-Kazooie später ein bisschen besser gemacht, indem man einfach dann weiter sammeln konnte. Aber ich möchte die Genialität, die Abwechslung von Mario 64, dass man das Schloss auch erkunden konnte und es da Geheimlevel gibt und irgendwelche anderen Extras zu erfinden, das möchte ich gar nicht absprechen. Mario 64 hat mir damals unheimlich gut gefallen, auch wenn ich es nicht durchgespielt hatte. Und jetzt in der Retro-Perspektive gefällt es mir immer noch sehr gut, auch wenn es natürlich einige Macken hat aus der heutiger Sicht, weil es einfach nicht so gut gealtert ist. Umso freudiger wäre ich, wenn sich Nintendo vielleicht dazu erbarmen könnte, ein Mario 64 Remake mit der Engine von Mario Odyssey zu machen. Das wäre super. Also wenn man einfach nochmal dieses Mario 64 in der Mario Odyssey-Optik reinbringen würde, da würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Anfang Juli spielte ich dann die Crash Bandicoot Serie durch, und zwar die Remakes, die für die PlayStation 4 erschienen sind, sprich Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3 Warped. Die habe ich alle so irgendwie 3., 7., 4., 7. irgendwie alle um die Zeit durchgespielt, und ich bin überrascht, dass ich es geschafft habe, weil ich gerade Teil 1 immer sehr, sehr schwer empfand. Da gibt's ja diese Levels, wo man über eine Brücke mit Lücken springen muss, und die habe ich damals 96, 97 nie geschafft und auch in späteren Versuchen nie, und jetzt im Remake habe ich das dann alles hingekriegt. Waren so spaßige Spiele mit einem, finde ich, doch großen, hohen Schwierigkeitsgrad, besonders Teil 1. Teil 2 und 3 ist dagegen schon mal deutlich leichter. Man hat auch schön gesehen, wie Naughty Dog davon Teil 1 gelernt hatte und dann Teil 2 an den richtigen Stellen verbessert hat. Es ist im Prinzip ja trotzdem ja mehr oder weniger ein 2D-Spiel, weil man ja meist nur von links nach rechts oder einfach von vorne nach hinten irgendwie durch die Levels läuft, man also keine Kontrolle über die Kamera hat, wie jetzt bei Mario 64, keine echten 3D-Welten, wo man sich frei bewegen kann, aber insgesamt hatte ich doch recht viel Spaß und mich dann doch sehr gefreut, dass ich doch diese Serie dann endlich damit komplettieren konnte, zumindest die drei wichtigen Spiele. Fand auch, dass jeder Teil eigentlich besser wurde, und beim Warp, da haben ja auch hier so die Motorrad-Level und so überraschend viel Spaß gemacht, von daher Daumen hoch für dieses Remaster, und theoretisch kann es ja auch sein, dass so ein Remaster auch mal für noch andere Konsolen erscheint, weil ja Crash Bandicoot nicht mehr Sony gehört, sondern ja vor ewig langer Zeit schon an Activision verkauft wurde. Und es gibt ja das Gerücht, dass dieses Remaster nur zeitexklusiv für PlayStation 4 erscheint und dann vielleicht ab 2018 auch für andere Plattformen umgesetzt werden könnte. Vielleicht ja auch für die Switch, wobei das ist echt nur eine reine Mutmaßung und Spekulation meinerseits. Im Juli habe ich dann noch zwei weitere Spiele durchgespielt. Zum einen I Am Setsuna von Square Enix. Das war ja ein Launch-Titel für die Switch. Ich habe mir aber die Retail-Fassung aus Malaysia importiert, weil die auch auf Englisch spielbar ist, und ich dann doch gerne von dem Spiel, weil ich ja eigentlich JRPGs mag, dann eine Retail-Fassung im Schrank hätte. Und ja, es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich diese Version bekommen habe, und dann habe ich die auch gespielt und durchgespielt und fand, das Spiel ist in Ordnung. Es hat keine großen Höhen, es hat keine großen Schwächen. Es ist ein solides JRPG alter Schule. Es ist ein bisschen, weil alles nur in dieser Winterzeit spielt, vom Setting ein bisschen monoton, wobei ich im Vorfeld gedacht hätte, es wäre noch monotoner. Es spielt sich so wie ein 16-Bit SNES-Rollenspiel, hat aber diese ja, 3D-Optik, einfache 3D-Optik, sage ich jetzt mal. Also ist jetzt kein Riesenbudget dahinter gewesen. Aber für Fans traditioneller JRPGs ist es, glaube ich, genau der richtige Titel. Man darf halt echt auch nicht so viel erwarten. Storymäßig erinnert das auch sehr an Final Fantasy X. Für Genre-Fans also zu empfehlen. Und ich habe es mir eigentlich auch nur gekauft, weil ich unbedingt auch mal auf der Switch ein Japano-Rollenspiel haben möchte und gleichzeitig auch Square Enix zu signalisieren: Hallo, eure Spiele für die Switch, das wäre schon eine schöne Sache. Ich fand es im eShop, glaube ich, für 40 Euro oder so ein bisschen zu teuer. Ich habe es mir dann ja, wie gesagt, importiert. Da habe ich also noch mehr gezahlt. Also ich habe fast Retailpreis, also Normalpreis dafür bezahlt. War mir aber auch aus Sammlergründen dann egal. Ich freue mich sehr, dass Ende Januar 2018 mit Lost Sphere ein ähnliches Spiel erscheint. Gleiche Engine, gleicher Entwickler. Zumal davon direkt eine Retailfassung auch bei uns in den Handel kommen wird. Und direkt nach I Am Setsuna habe ich dann das nächste Spiel durchgespielt und wieder mal ein Genrewechsel, und es war diesmal ein Geschicklichkeitsspiel, und zwar Puyo Puyo Tetris von Sega, und das ist für mich auch einer der Überraschungshits letztendlich, weil ich habe echt unheimlich viel Spaß dran gehabt, das war herrlich, dieses Puyo Puyo Mix, also dass man entweder Puyo Puyo spielen kann oder Tetris oder beides zusammen oder beides abwechselnd. Im Mehrspieler gibt's, glaube ich, Krieg so ungefähr, also das ist das zerstört Freundschaft. Es war ein herrliches Spiel. Ich habe einen Singleplayer durchgespielt, wobei die Story mir jetzt nicht so wichtig war und ich die auch meistens dann noch weggedrückt hat, weil die war sehr japanisch, sehr grell, sehr, oh, viele Textboxen. Da war ich jetzt kein großer Fan von, sondern habe einfach nur diese Herausforderung gespielt. Das ist wahrscheinlich das beste Tetris der letzten Jahre und damit auch das beste Puyo Puyo der letzten Jahre. Von daher, wer auf so Spiele steht, der kann bedenkenlos zugreifen. Und für mich kam danach aber erstmal eine lange Pause, weil tatsächlich habe ich I Am Setsuna und Puyo Puyo Tetris am 9. Juli 2017 durchgespielt. Und dann dauerte es verdammt lange bis zum nächsten Spiel, was ich durchgespielt hatte. Und zwar war das am 30.10. erst. Also ich habe irgendwie den restlichen Juli nichts mehr durchgespielt, den August nicht und den September nicht. Da habe ich allgemein noch ein bisschen weniger gespielt, wegen Urlaub, wegen Arbeit und so weiter und so fort. Und deswegen dauerte es bis zum 30.10., also bis ich das nächste Spiel durchgespielt hatte. Und welches Spiel kann das gewesen sein? Es war natürlich Super Mario Odyssey, was am 27.10. erschienen ist. Und ich erinnere mich daran, dass ich einfach dieses Wochenende mehr oder weniger Mario Odyssey durchgespielt habe. Also rund um die Uhr und so oft es geht und immer wieder, weil ich das Spiel sehr, sehr klasse fand. Es hat mich am Anfang hat es mich so gehypt, dass ich dachte, es wird mein Spiel des Jahres. Wurde es danach für mich ein bisschen normaler oder es wird ruhiger. Es hat mich nicht mehr so gekickt wie ganz am Anfang. Und ich habe es aber mit Freude durchgespielt. Ich finde die Levels sehr schön. Ich finde die Musikuntermalung teilweise top. Also da gibt's hier mit dem Dinosaurier-Inseln. Das ist ein toller Soundtrack. Das Hauptteam ist super. Donkey Kong City ist super Lied. Hier in den Wäldern das ist so ein funky, so ein funkiges Lied. Also das finde ich klasse. Ich finde die Levels sehr abwechslungsreich. Natürlich muss man sagen, dass natürlich man hat wieder ein Waldlevel, man hat wieder ein Wüstenlevel und so weiter. Also es sind nicht nur neue Levels, neue Settings oder irgendwie sowas. Weil das hat mich nicht gestört. Ich fand das schön, dass jedes Level groß genug war, um es zu erkunden. Es ist natürlich keine Open World in dem Sinne. Ja, das ist auch jetzt kein Zelda, wo man fließend durch die ganzen Welten rennen kann, sondern man hat halt man fliegt mit seinem Raumschiff in eine Gegend und in diese Gegend kann man dann bis zu einem gewissen Grad erkunden. Es gibt unheimlich viele Monde zu sammeln. Ich glaube 999 Monde insgesamt. Ich habe das Spiel nach dem Durchspiel weitergespielt, also weitere Monde gesammelt. Ja, ich habe glaube ich 500 bis 600 Monde. Ich finde, das ist eins der besten Mario-Spiele. Es hat mir, ja, ich glaube, wird es noch vor Mario Galaxy einsetzen, weil ich das hier von der Optik schöner finde, logischerweise von der Steuerung auch besser finde. Natürlich ist es so, dass, weil es so viele Monde gibt, dann hat man schnell so eine Ermüdung, man ist schnell übersättigt, weil man kann an jeder Ecke irgendeinen Mond finden. Das ist einerseits ist es gut, wenn man gerade nur so das Spiel mobil spielt mit der Switch, so unterwegs ist und dann gerade mal nur ein paar Minuten Zeit hat, man hat einen Mond entdeckt, dafür ist das klasse, aber wenn man natürlich das ausgiebiger spielen will, dann wird man zu schnell zu satt in Sachen Monde. Ja, die Kostüme, die waren auch ganz witzig, ich habe am Anfang gedacht, ich werde die Kostümfunktion eigentlich nie nutzen, dann zwingt das Spiel an einigen Stellen, dass man sie nutzt, dann habe ich mich später immer wieder verkleidet. Es ist ein bisschen schade, dass außer Optik und für ein paar Quests das eigentlich gar keine Rolle spielt, welches Kostüm man anhat. Cappy als Mechanik ist eine super Mechanik. Ich bin immer noch überrascht, wie flüssig die integriert wurde und wie normal sie sich anfühlt, dass man also die Kräfte von Gegnern einfach übernehmen kann. Finde ich herausragend. Das ist wieder so eine typische Nintendo-Idee. Man hat ein Feature und wenn man das so im Video sieht, dann denkt man, ja gut, ist ganz nett. Und wenn man das dann gespielt hat, nach einer Zeit vermisst man es. Wenn es auf einmal, es gibt ein paar Levels, wo man diese Funktion nicht hat, dann vermisst man sie. Also sie ist schon so normal geworden. Wenn ich dran denke, das nächste Mario hat vielleicht keine Cappy, dann wäre ich schon ein bisschen traurig, weil ich das einfach so als Spielmechanik ganz toll fand. Umfang, ja, ist ein bisschen, was heißt ein bisschen kurz? Alle Marios sind relativ kurz. Also wenn man nur die Monde oder die Sterne bei anderen Marios sammelt, die man benötigt, um ein Spiel durchzuspielen, dann ist es halt relativ kurz. Es lebt hier wie jedes andere Mario auch ein bisschen vom Endgame, dass man halt danach noch ein paar Sachen, ja, sammelt. Ich selber habe knapp 40, 45 Stunden mit dem Spiel verbracht. Ich habe jede Minute genossen. Es ist Platz 2 meiner Jahresbestliste. Ich habe auch danach nochmal das Lösungsbuch als Collector's Edition gekauft, um da auch mal jetzt ein bisschen reinzublättern. Sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe allerdings, dass jetzt Nintendo keine DLCs dafür rausbringt, sondern entweder ja vielleicht das eben angesprochene Mario 64 Remake in der Engine oder aber halt Mario Odyssey 2 am Ende der Switch-Lebenszyklus wäre das auch nochmal eine schöne Sache. Knapp eine Woche später, am 6.11., hatte ich dann Sonic Forces durchgespielt. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erwähnt. Es ist ein nettes Spiel für Genre-Fans definitiv zu empfehlen. Es ist nicht hat nicht ganz das Niveau von Sonic Generations, ist aber beileibe auch nicht so schlecht wie ein Sonic Boom oder irgendwie sowas gefühlt. Kommt das mir in der Presse und bei der Meinung etwas zu schlecht weg. Denke, wer Sonic Generations mochte, der wird mit Sonic Forces auch seinen Spaß haben. Der Avatar, den finde ich jetzt nicht so der Hammer. Und hier die Klamotten wechseln, finde ich, da ist auch, ja, hat mich auch nicht so interessiert. Ich habe das Spiel mehr oder weniger recht schnell durchgespielt und das ist auch nach 6, 7, 8 Stunden erledigt. Danach hat es mich auch jetzt nicht mehr interessiert oder motiviert, es noch weiter zu spielen, obwohl es da sicherlich auch noch einige Geheimnisse zu entdecken gibt. Ja, aber dafür bin ich vielleicht auch nicht Sonic-Fan genug. Und da ich irgendwie in Jump'n'Run-Laune war, habe ich direkt danach Banjo-Kazooie auf der Xbox 360 in HD-Version durchgespielt. Auch erstmals, weil ich das damals, ja, ich glaube, das Banjo-Kazooie, weiß ich gar nicht, ob ich das besessen hatte oder ob meine Schwester das besaß. Jedenfalls habe ich das damals auch nicht zu lange gespielt, weil das war mir fast zu viel zu sammeln. Und jetzt hat mir das richtig gut gefallen und die ganzen Level, dass man auch weiter sammeln kann, also man nicht aus dem Level rausgeworfen wird wie bei Mario 64. Ich fand die gut designt. Ich hatte einfach unheimlich viel Spaß und ich war ganz perplex und habe erkannt, wie toll dieses Spiel eigentlich ist und warum viele das immer gesagt haben, damals so Mario 64 oder Banjo-Kazooie, was ist besser? Und ja, das sehe ich komplett. Banjo-Kazooie hat halt enorm von Mario 64 profitiert, weil es eben die Mechaniken, die dort eingeführt wurden, einfach verbessern konnte, ein bisschen optimieren, feinschleifen. Und das hat dem Spiel unheimlich gut getan. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu sammeln, also es ist ein kleines Umfangsmonster und ich war lange Zeit davor, als ich das am Durchspielen war, gedacht, boah, das könnte einer meiner Lieblings-All-Time-Jump'n'Runs werden. So begeistert war ich noch im letzten Jahr davon, natürlich jetzt nicht von der Optik, das, weil ein N64-Spiel in HD, es hat immer noch ein N64-Spiel in HD und nichts Tolles, aber so von der Spiel, vom Spiel, vom Gameplay hat mir das sehr gut gefallen. Bis, da muss ich leider so eine Einschränkung geben, als ich ziemlich am Ende vom Spiel war und dann, ich glaube, im letzten Level, das hat mir gar nicht gefallen. Das war eine Quizshow. Die fand ich irgendwie furchtbar und ich muss halt auch sagen, der Endkampf, der ging mir auch ziemlich auf den Zeiger, ist deutlich schwieriger als heutige Endkämpfe bei vielen Spielen, aber hat mir irgendwie auch gar nicht gefallen, so dass eben auf den letzten Metern das Spiel bei mir so ein bisschen verloren hat, obwohl das immer noch ein richtig tolles Spiel ist und ja, schade, dass Rare halt von Microsoft gekauft wurde und das Nintendo damals nicht zugegriffen hat. 2018 erscheint Wolfenstein 2 für die Switch. Es ist aber leider noch nicht bekannt, ob auch der erste Teil irgendwie umgesetzt wird. Da hat Bethesda noch nicht zugesagt. Und deswegen habe ich mich dann hingesetzt und auf der Xbox One Wolfenstein 1 The New Order durchgespielt. War auch so ein Spiel, das ich damals gekauft habe, lange Zeit gespielt hatte. Und dann hatte ich irgendwie meinen Speicherstand gelöscht. Danach habe ich keine Lust mehr gehabt, es nochmal neu anzufangen. Und deswegen lag es dann jahrelang brach. Machine Games haben hier einen tollen Job gemacht. Das ist für mich eins der besten Singleplayer-Spiele, also Singleplayer-Ego-Shooter-Spiele der letzten Jahre. Ich finde, das Setting ist echt toll. Die Gegner sind nett. Natürlich ist das eine B-Movie-Story. Da muss man nicht alles zu ernst nehmen. Und ein paar Wendungen sind vielleicht noch ein bisschen seltsam. Natürlich ist es unrealistisch, was dann so teilweise auch passiert. Aber es ist völlig egal. So das Erlebnis finde ich wunderbar. Und freue mich deswegen tierisch, dass ich 2018 den zweiten Teil dann für die Switch präsentiert bekomme. Weil der soll ja, was man so gehört hat, nochmal einiges besser sein und eben das ganze Erlebnis ja nochmal feingetunt haben. Am 10.12. Setzte ich mich wieder meinem Backlog und überlegte, was könntest du wieder spielen? Und dann fiel mir doch tatsächlich ein 3DS-Launch-Titel ein, und zwar Pilot Wings Resort, ein Spiel, wo ich mich, was 2011, wie gesagt, erschienen ist und was ich damals hatte und mich dabei wunderbar irgendwie entspannen konnte. Ich fand das echt, das immer noch, einfach total entspannend, so mit dem Flugzeug über diese Insel zu kreisen und diese Aufgaben zu erledigen und so. Aber es gab halt immer so ein paar Prüfungen, die mir nicht so gefallen haben. Und deswegen habe ich das damals halt immer mal wieder zum Entspannen eingelegt, aber ich habe es eben nie durchgespielt. Jetzt 2017 dann eben durchgespielt. Bin froh, dass ich mich durch die paar Prüfungen, die ich nicht so mag, irgendwie durchgelotst habe diesmal. Umfang ist was kurz, Setting bleibt eigentlich auch immer ähnlich. Man hat so ein bisschen Tag- und Nachtwechsel ab und zu bei ein paar Prüfungen. Immer dieselbe Insel. Im Großen und Ganzen ist da vielleicht der Umfang da. Es ist ein bisschen mau. Trotzdem so vom Spielprinzip her und von dem Entspannungsfaktor und so hat mir das sehr gefallen, so dass ich mich auf ein neues Pilot Wings ja auch durchaus sehr freuen würde. Gefreut hatte mich auch die Ankündigung von Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers von Capcom für die Switch, bis halt irgendwie bekannt wurde, dass das Spiel 40 Euro kosten wird. Und ich dann dachte, aha, für ein Super Nintendo Spiel 40 Euro, interessant. Dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben ja hier noch diesen neuen Grafikmodus mit modernen Sprites und so. Deswegen 40 Euro, aber ich glaube, das Spiel, das erschien auch mal für die Xbox 360, halt ohne die beiden neuen Kämpfer, wobei das ja auch nur der böse Ryu und der böse kennen sind. Von daher, ja, jetzt auch nicht großartig neue Kämpfer. Es gibt nur einen Hadouken-Spielmodus, der jetzt nicht so der Bringer ist. Und irgendwie ist es zwar ganz nett, zum einen das, die alte Fassung zu sehen, zum anderen die neue Fassung. Aber 40 Euro ist echt viel. 20 Euro wäre für manche schon zu viel gewesen. Von daher, da stimmt's, also die Preispolitik stimmt da vorne und hinten nicht. Natürlich hat man das auch super schnell durchgespielt, weil so lang ist der Arcade-Modus dann auch nicht. Ja, da hat sich Capcom so ein bisschen in der Preispolitik so ein Ei gelegt. Ich glaube, trotzdem hat sich das ganz gut verkauft und irgendwie ist es natürlich auch cool, also dass man irgendwie auch ein Bomberman für die Switch bekommen hat in diesem Jahr, ein Street Fighter und so. Das hat so Nostalgie, ja, Gefühle kommen in einen hoch. Letztendlich hat aber Capcom letztens ja erst diese Street Fighter Collection angekündigt für 2018 und wo dann irgendwie die wichtigen Street Fighter Spiele dabei sind, außer 4 und 5. Trotzdem wird das sicherlich, auch wenn der Preis, glaube ich, noch gar nicht bekannt ist, wahrscheinlich das der bessere Deal sein, zumindest wenn man auf die neuere Optik verzichten kann und einen die Originaloptik ausreicht. Ja, und dann guckte ich mir wieder auf Spiele, die ich unbedingt nochmal durchspielen wollte, weil das war eh so ein bisschen Thema des Jahres, dass ich einen Backlog ein bisschen abarbeiten möchte. Der Stapel der Schande muss kleiner werden und da das irgendwie mein Zelda-Jahr war, ich habe am Anfang des Jahres doch zwei Zeldas durchgespielt. Ich habe mit Breath of the Wild den Höhepunkt meines Jahres gehabt. Da habe ich gedacht, Mensch, dann könntest du das Jahr doch beenden, indem du einfach weitere Zelda-Spiele durchspielst und dann auch erstmals durchspielst. Der Anfang machte The Legend of Zelda Twilight Princess HD, erschien im 4.3.2016. Ich hatte dann schließlich am 22.12.2017 durchgespielt, aber die Geschichte mit dem Spiel beziehungsweise mit dem Originalspiel ist ja bei mir viel länger. Dieses HD-Remake, ja, das habe ich dann erstmals durchgespielt, aber ich hatte auch den Vorgänger beziehungsweise das Original eben nie durchgespielt gehabt. Ich erinnere mich noch gut an jeden 8. Dezember 2006, als ich das Spiel zusammen mit der Wii gekauft hatte, voller Vorfreude. Ich erinnere mich an die E3-Konferenz, wo der erste Trailer von Twilight Princess gezeigt wurde. Das war ein bombastischer Moment, wie Miyamoto mit dem Schwert da auftauchte. Herrlich. Und obwohl ich ein großer GameCube-Fan bin, wollte ich dann unbedingt für die Switch spielen, weil das ja da irgendwie in 16:9 dann vorlag und noch ein paar Extras hatte. Dazu die Bewegungssteuerung, die dann mich aber doch schnell abtönte, weil es ja nur ein rumgefuchtel war. Und ich muss halt gestehen, dass ich dann auch schon ein bisschen ernüchtert war von dem SD-Bild von den 480p-Auflösungen. Schließlich gab schon Xbox 360, die PS3 war in den Startlöchern und ja, es war ernüchternd. Und als ich dann das Spiel endlich gespielt hatte, dann war der Anfang so langweilig. Ja, dieses ewige Tutorial und bis man da aus dem Dorf rausgekommen ist und man muss angeln und man muss Honig sammeln und eine Katze irgendwie finden und was weiß ich nicht alles und dann die Schafe hüten. Und bis das überhaupt mal Fahrt aufgenommen hat, hat irgendwie gefühlt viel zu lange gedauert. Und dann kam sehr schnell danach natürlich die Verwandlung in den Wolf und die fand ich richtig doof. Ich wollte halt keinen Wolf spielen, ich wollte Link spielen. Und ja, und dann hat's mir diese Schattenwelt und musste man immer zu einem, die Lichtgeister oder was das war, diese Samen sammeln. Und das war furchtbar, das waren halt viel zu viele. Und klar, irgendwie wollte Nintendo, dass man dadurch schon mal das Level irgendwie kennenlernt und die Umgebung und so weiter, aber ich fand's einfach nur nervig. Ich war immer wieder froh, wenn man dann endlich wieder Link wurde und dann normal spielen konnte. Das war ja echt bei den ersten drei Dungeons oder so mit dem Sammeln und deswegen kam ich da auch nie weiter drüber. Ich war so frustriert, als du dann wieder irgendwie den einen Tempel gelöst hast und dann warst du wieder irgendwie der... Da warst du wieder normal, dann wurde nach, dann wieder der Wolf und immer hin und her und hin und her. Und das fand ich am Anfang echt nervig. Ich fand auch das Aussehen der Nebencharaktere ziemlich creepy irgendwie. Also da weiß ich nicht, was sie sich da auch bei den Kindern da teilweise dran gedacht haben. Deswegen hat das Spiel bei mir nie so Fahrt aufgenommen. Ja, obwohl ich die beiden Anfangs-Dungeons ganz okay fand, irgendwie hat immer dieser Wechsel irgendwie mich so raus gerissen, dass ich dann irgendwie das Spiel an Seite gelegt hatte. Ich habe es dann echt jahrelang auch nie angepackt. Als dann das Remake angekündigt wurde, habe ich gedacht, ja, weißt du was, jetzt haben wir ein Remake, du kannst endlich mit dem Gamepad spielen, so wie auf der Gamecube-Fassung. Du hast es mal nicht gespiegelt, sondern so, wie es eigentlich hätte sein sollen. Du hast es in HD, das müsste doch jetzt eigentlich deine Version sein. Und jetzt kannst du endlich Twilight Princess genießen und durchspielen. Und dann habe ich das Remake angemacht und ich hatte halt dieselben Probleme. Ich habe wieder den Anfang ätzend gefunden. Ich habe wieder den Wolf ätzend gefunden. Und das ging dann auch wieder so hin und her. Und dann habe ich es halt dann auch nie gespielt. Und jetzt halt im Dezember habe ich mich einfach mal durchgebissen. Und ich muss sagen, ich hätte das vielleicht früher machen sollen, mich durchbeißen. Denn beispielsweise die Dungeons, die fand ich teilweise so überragend und so gut, auch mit den Items, die man gekriegt hat, dass ich richtig viel Spaß gehabt habe. Auch die Wolf-Sammelquest, die ist dann nachher ja auch irgendwann vorbei. Und ab einem gewissen Punkt kann man sich ja jederzeit in den Wolf verwandeln. Das fand ich dann auch übrigens recht angenehm und habe mich dann, ja, was heißt gerne in einen Wolf verwandelt, es hat mich zumindest nicht mehr dran gestört, wenn ich dieser Wolf wurde. Und ich finde zwar, dass man aus der Wolf-Sache zu wenig gemacht hat, weil er zu wenig Fähigkeiten hat und im Prinzip eigentlich nicht spektakulär, aber trotzdem mochte ich es dann. Ich habe auf einmal sehr schnell dieses Zelda-Gefühl gehabt. Ich finde den Soundtrack ganz gut. Finde, dass Zelda überraschend wenig vorkommt und ich finde halt Hyrule zu leer. Ich finde, das Spiel vermittelt eine Größe, die es eigentlich gar nicht hat, weil die ganzen Ebenen um Hyrule herum zwar sehr groß sind, aber da halt echt relativ wenig passiert und es gibt wenig Nebenquests. Es gibt dafür tolle Minispiele mit der besten Minispiele der Serie, wie ich finde. Auch sehr abwechslungsreich, die habe ich halt sehr genossen. Nur im Prinzip war ich bei dem Spiel immer froh, wenn ich vom Dungeon zu Dungeon gehen konnte. Also Dungeon neben Minispiele zwischendurch. Und die sonstige Welt hat mich da überraschend wenig interessiert, weil eben zu wenig passiert. Und so wurde letztendlich auch Epona verschenkt. Zwar war das unheimlich cool, mit auf dem Pferd kämpfen zu können, doch letztendlich habe ich mit der Zeit nur noch die Teleportmarken oder also diese Schnellteleportation genutzt. Und deswegen auch gar nicht mehr das Pferd. Von daher war das auch ein bisschen verschenktes Potenzial. In der Geschichte ist Link wie so oft eine Nebenfigur letztendlich, weil es geht diesmal eigentlich um Midna, der Gehilfen, die man hat, die quasi Navi ersetzt, die aber dadurch deutlich mehr Charakter hat und auch einen interessanteren Charakter hat. Aber im Prinzip erzählt man die Geschichte. Die finde ich dann, fand ich in Ordnung. Es gibt zwar einen kleinen Twist, den ich nicht gemacht hätte. Unterm Strich fand ich da die Erzählung ganz schön, wenn man bedenkt, dass eigentlich die Gesamtstory recht belanglos ist, weil am Anfang wird seine Freundin entführt, dann werden die Kinder entführt. Ab dann ändert sich gar nicht mehr so viel, weil ab dann wird Midnas Geschichte erzählt und man muss natürlich Hyrule retten. Unterm Strich hat es mir trotzdem gefallen und auch eben die paar Zwischensequenzen, die es gibt, haben dann doch etwas hergemacht. Unterm Strich muss ich sagen, dass ich mit dem Spiel am Ende deutlich zufriedener war, als ich mir das hätte jemals vorstellen können. Es ist eine Art Ocarina of Time 2. Es nimmt da starken Bezug drauf, aber im Prinzip haben das die Leute nach Wind Waker auch gewünscht und Nintendo hat es geliefert und dann war es irgendwie doch wieder nicht so richtig, dass es dann mehr oder weniger eine Fortsetzung von Ocarina of Time ist. Ja, und dann gab's ja noch die Legend of Zelda Skyward Sword und das habe ich auch lange nicht gespielt. Ich war damals 2011 auf der Gamescom, da bei Nintendo direkt Pressetermin gehabt. Dort haben sie mir Skyward Sword gezeigt und ich habe es da erstmals gespielt und war da eigentlich relativ begeistert. In dem Level mussten wir mit dem Käfer rumfliegen und das war das eine Dungeon Und ja, das hat mir damals sehr gefallen und ich hatte auch gedacht, ja cool, bei dem, weil das so dieses Pastelloptik hat, ein bisschen Comic-Optik, stört mich es gar nicht so sehr, dass es nur eine SD-Auflösung hat. Das hat mich jetzt bei Twilight Princess viel mehr gestört. Und als ich dann irgendwann mir das Spiel gekauft hatte in der Special Edition mit goldener Wii Remote Plus und Soundtrack und was weiß ich nicht alles, dann ja, da habe ich es gespielt. Ich witzigerweise fand ich den Anfang ganz gut. Der wird ja auch sehr kritisiert von vielen Leuten. Ich finde es auch sehr seltsam, dass es mir bei Twilight Princess das sehr gestört hat am Anfang. Dieses Behäbige, das Langsame, es kommt nicht zur Potte. Und wahrscheinlich ist Skyward Sword noch länger. Und aber da hat mich das irgendwie gar nicht so genervt. Vielleicht auch, weil mehr Geschichte erzählt wird. Weil man hat ja diesen Rotschopf, den als noch als Nebenbuhler und Zelda hat echt endlich mal Charakter bekommen. In Twilight Princess kommt sie kaum vor. Hier hat sie eine tragende Rolle. Das fand ich auch mal ganz schön. Und während ich dann noch bei Twilight Princess mich halt so genervt hat, dass das Land so leer ist und dass man so wenig nebendrum machen kann, und ich würde einfach nur am liebsten von Dungeon zu Dungeon springen, wurde das ja mehr oder weniger in Skyward Sword genauso gemacht, weil man springt eigentlich nur von Schauplatz zu Schauplatz, zu Dungeon zu Dungeon, und zwischendurch fliegt man ein bisschen durchs Wolkenmeer, kann da ein paar Götterartefakte aufsammeln, also ein paar Truhen finden, ein paar Geheimnisse entdecken, und aber man fliegt vom einen zum nächsten Standpunkt. Und dieses Wolkenmeer finde ich auch gar nicht so groß wie jetzt der Ozean von Wind Waker als Vergleich, sondern deswegen fand ich die Reisezeit angenehmer, allerdings auch teils natürlich unnötig, und da hätte natürlich auch Teleportation auch echt geholfen, so ein bisschen, weil so viel passiert beim Fliegen halt nicht, und ja, das ist am Ende dann auch schon irgendwo verschwendete Zeit. Die Dungeons wiederum fand ich sehr gut. Ich finde die Items herausragend. Den Käfer habe ich schon angesprochen. Das ist einer meiner Lieblings-Items. Die Peitsche, die wird ja nicht so oft genutzt. Den Enterhaken, der war wie immer klasse. Also diese Pusterbeutel, ja, der wird auch jetzt nicht so oft verwendet. Aber wie gesagt, da waren auch ein paar neue Sachen dabei, die mir ganz gut gefallen haben. Einer der Hauptkritikpunkte sind ja immer das Backtracking, dass man immer wieder zum alten Schauplatz zurückkehrt. Fand ich jetzt nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen, weil jeder erneute Besuch ja neue Wege geöffnet wurde, die selbst in den Tempel, wo man öfters rein musste, dann gab es da ganz neue Bereiche. Man musste also nie zweimal in den identischen Tempel. Das wäre jetzt super ätzend gewesen. Und selbst als man ganz am Ende dann doch nochmal zurück musste in die alten Sachen, gab es da immer noch einen so einen kleinen Kniff, und den fand ich ganz gut. Muss aber auch sagen, ich hätte wahrscheinlich am Ende genau diese Stelle mit dem Kniff so ein bisschen gekürzt. Das hätte dem Spiel auch gut getan, weil es sich gefühlt zum Ende hin etwas zu sehr streckt. Da wäre also kürzer sicherlich mehr gewesen. Die Bewegungssteuerung ist herausragend umgesetzt. Im Gegensatz zu Twilight Princess hilft Fuchteln einfach nicht weiter. Und weil hier das ganze Spiel eben darauf ausgelegt wurde, natürlich gibt es die ein oder anderen Sachen, wo man sagt, ja, das hätte man mit einem Knopf lösen können. Da musste man nicht unbedingt das auf Teufel komm raus mit Bewegungssteuerung lösen. Insgesamt war das aber gut, wobei das auch so mittelfristig ein Problem sein könnte, weil ich gar nicht weiß, ob zum Beispiel die Switch das alles so umsetzen kann mit den beiden Joy-Cons. Falls doch, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn es davon mal eine HD-Version geben würde von dem Spiel. Denn ich habe mir da schon stellenweise gedacht, boah, das mal in einer HD-Auflösung, das könnte richtig gut rüberkommen. Weil ich das so, wie gesagt, vom Artstyle her auch irgendwie ein sehr schönes Spiel finde. Ja, Dungeons sind ganz gut, Nebenaufgaben halten sich auch in Grenzen, deswegen ist das so vom ganzen Pacing her ein bisschen, wie ich schon meinte, vom Schauplatz zu Schauplatz springen. Mit Fei gibt es wohl den nervigsten Gehilfen der ganzen Serie, das haben sie so eine künstliche Intelligenz draus gemacht, ohne Emotionen, und das war einfach nur nervig. Er hat immer ständig Prozentwerte um sich geschmissen und jeden Mist erklärt. Und genau das ist auch, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den ich habe, dass einfach jedes erklärt wird und jedes Mal gesagt wird, du hast jetzt so und so viel davon gesammelt, so und so viel davon. Ach, weißt du noch, das Item ist da und dafür da, und boah, nervig. Als ob Nintendo gar kein Vertrauen gehabt hätte, dass sich der Spieler nicht wenigstens ein bisschen merken kann. Und ja, da leidet das Spiel schon drunter. Ansonsten fand ich Dungeons eigentlich ganz gut gelungen, obwohl man sie öfters besucht. Die zwei Szenarien waren mir dann ein bisschen zu ähnlich optisch, weil beides so wüstenmäßig ist, obwohl beim einen ja einfach nur so alte Steine sind und wo man dann stellenweise in die Vergangenheit springt. Das war aber eine sehr schöne Mechanik. Die war mal kreativ, war mal neu, hat mir gefallen. Die Kämpfe waren herausfordernd. Da liegt vor allen Dingen an dem neuen Kampfsystem, wo die Bewegungssteuerung mit dem Ducken, mit dem Schildblocken, verschiedene Angriffe durchführen, das für jeden Gegner eine andere Taktik, man fuchteln hilft nicht mehr, man muss gezielte bestimmte Stellen treffen und das war sehr befriedigend und sehr schön, das musste man auch bei den Endgegnern machen und weswegen auch die manchmal etwas fordernder waren, sehr toll, schade ein bisschen, dass manche Gegner öfters vorkommen, gerade einen Kampf, erinnere ich mich dran, muss dreimal führen, ein bisschen abgewandelt jemals. Das war also mindestens einmal zu viel. Skyward Sword hat mir am Ende sehr gut gefallen. Ob ich es besser als Twilight Princess finde oder nicht, das kann ich noch gar nicht sagen. Dafür sind beide Spiele lebendig noch zu frisch. Und da ich mit diesen beiden Zeldas zwei größte Lücken in meinem Portfolio gefüllt habe, habe ich gedacht, jetzt kannst du noch eine Sache füllen. Und zwar die Legend of Zelda Phantom Hourglass für den DS. Auch das habe ich 2007 irgendwie zum Nikolaus oder zu irgendwas geschenkt bekommen von meiner Ex und damals dann gespielt. Aber ich habe mich doch sehr schnell darüber geärgert, dass man das ganze Spiel mit dem Stylus steuern muss. Ich bin kein großer Fan von Stylus. Ich hätte da lieber eine konventionelle Steuerung gehabt. Und dadurch hatte das Spiel einen schlechten Stand bei mir direkt. Das ist übrigens eine Fortsetzung von Wind Waker. Deswegen hat es mich eigentlich interessiert. Deswegen wird der Grafikstil etwas übernommen. Und ich muss jetzt sagen, ich habe es gerne durchgespielt, wobei ich die Reisen erneut zu schlimm fand. Ich finde die einfach nur ätzend. Zwar muss man ständig irgendwelche Gegner mit dem Boot abschießen und so weiter. Aber auch da, das dauert mir alles zu lange. Die Dungeons waren ganz nett, die Items auch. Der Stylus wird eigentlich gut eingesetzt. Trotzdem hätte ich auf diesen eigentlich verzichten können. Super nervig fand ich, dass man in dem Tempel des Meereskönigs so oft rein muss. Ich glaube 4, 5 oder 6 Mal muss man dahin und dann stellenweise auch wieder die alten Etagen, die man schon besucht hatte, nochmal besuchen. Und dann ist das ja so ein bisschen Hide and Seek. Man muss vor diesen Phantomwächtern aufpassen und sich davor verstecken und dann zum Ausgang finden. Und da war ich kein großer Freund von. Ganz ehrlich nicht, da wusste ich auch wieder, warum ich das Spiel irgendwann damals aufgehört hatte. Diesmal habe ich es aber durchgezogen. Am Ende hat es mir durchaus gefallen. Es gehört jetzt nicht zu meinen Lieblings-Zelda. Es konnte aber mit ein paar Dungeons und ein paar anderen Einfällen durchaus bei mir wieder punkten. Zusammenfassend war ich dann mit dem Spielejahr doch sehr zufrieden, auch wenn ich primär meinen Backlog abgearbeitet hatte. Ich bin aber froh, dass ich ein paar alte Klassiker oder Spiele, die mir zuerst nicht gefallen haben, dann endlich auch mal abschließen könnte, um auch diese Wissenslücken zu schließen. 40 Spiele durchgespielt. Wahrscheinlich hat auch dieser Podcast damit zu tun, dass ich wieder ein bisschen mehr gespielt habe als sonst. 11 Spiele für die Switch durchgespielt, 7 für die PS4, 6 für die Wii U, 5 für den 3DS, 4 für die Xbox 360, 2-mal die Wii, einmal N64, einmal DS und einmal Game Boy und einmal Xbox One und einmal iOS. Ich bin jetzt schon gespannt, wie das dann in diesem Jahr weiter wird. Ich muss natürlich meine Weihnachtsspiele eigentlich noch spielen. Die habe ich bisher noch kaum gespielt. Ich wollte jetzt mir einen Retro-Freak kaufen, um dann Final Fantasy 4, 5 und 6 für den GBR mal durchspielen zu können. Ich bin immer noch bei Metroid Prime dran. Also ich denke, ich werde auch in diesem Jahr erstmal viel Backlog noch machen und dann immer mal wieder zwischendurch neuere Spiele. Ihr werdet es sicherlich in diesem Podcast erfahren oder ihr seht es dann, wenn ihr mir auf Instagram folgt, instagram.com/NintendoNauten. Vielleicht auch mal auf Twitter folgen, das wäre ganz schön, da haben wir noch ein bisschen wenig Follower und auf Facebook vielleicht auch mal kommentieren, wenn irgendwas ist. Ich bin sehr gespannt, was 2018 bringt. Ich danke allen Zuhörern, die uns unterstützt haben 2017 und deswegen wird es auch 2018 ein NintendoNauten geben. Ich danke Ben Bencivini, dass er mir die Intro-Musik damals komponiert hat und das soll es dann sein für die erste Folge 2018. Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. Bedanke mich ganz herzlich und bis dahin, euer Thomas.